Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Reitmeier liest die vierte Folge des Romans 18. Stock von Sarah Gmür. Carly geht es besser. Sie wurde nach langem Krankenhausaufenthalt entlassen und tobt zu Hause durch den Hof, als wolle sie die Wochen verlorenen Spiels in ein paar Stunden wettmachen. Ihre Mutter hingegen hat große Sorgen. Wie befürchtet haben die heiß ersehnten Dreharbeiten ohne Wanda begonnen. Sie ist raus, hat ihr der Agent schäumend vor Wut mitgeteilt. Und keiner brauche beim Dreh eine Mutti, die sofort nach Hause renne, sobald das Kind schreit. Auch Sarah Gmür ist um deutliche Worte nicht verlegen. Wanda weiß nicht mehr weiter. Sie hat keinen Job mehr und immer drängendere Geldsorgen. Außerdem scheint sich jemand Zugang zu ihrer Wohnung verschafft zu haben. Vermutlich der Bettler, dem sie mit Adam begegnet ist. Zum Glück kann sie bei Eileens Mama unterschlüpfen und erstattet Anzeige.
Auf den Tischen stapeln sich Berge von Aktenordnern und Papieren mit Kaffeerändern. Und wenn man Pech hat, muss man auch mal auf die Halbzeitpause eines Fußballspiels warten, bis die Beamten Zeit für einen haben. Sie trinken Filterkaffee aus roten Union-Tassen mit haltbarer Milch und 5 Löffeln Zucker, damit sie wach bleiben. Ihr Abschnitt hat viel Papierkram und wenig Action. Ein Beamter nimmt meine Personalien auf. Ohne Uniform würde man ihn übersehen. Wahrscheinlich trägt er sie manchmal auch privat. Ohne Dienstabzeichen würde er aussehen wie jeder andere geschiedene Mann Ende 50. Er schwitzt trotz Tischventilator. Ich erzähle ihm von dem Einbruch und er klärt mich gleich mal über das Vortäuschen einer Straftat auf, welche Folgen das nach sich ziehen würde und dass die Versicherung in meinem Fall sowieso nicht zahle, weil die Tür mit einem Schlüssel aufgeschlossen wurde. Schon klar, sage ich. Ich möchte einfach nicht, dass irgendjemand bei uns rein und raus geht, als wären wir noch im Krankenhaus, wo jeder kommen und gehen kann, wie er will. Also rein und raus gehe da sowieso niemand, sagt er. So bescheuert sei kein Einbrecher und ob ich ihn denn überhaupt gesehen hätte. Nur gehört, sage ich, aber ich weiß, wie er aussieht. Also haben Sie ihn gesehen? Vor ein paar Wochen, sage ich, alle haben ihn gesehen. Das ganze Bellmann war draußen. Er hat mir vor allen Leuten die Tasche geklaut. Die Kellner kennen ihn schon. Der macht das öfters, haben sie gesagt. Der klaut alles, was nicht bei 3 zurück am Tisch ist. Wenn er mir nicht glaube, könne er Undine Beulwitz fragen. Undine Beulwitz oder Adam Esra. Adam Esra? Ja, sage ich, Adam Esra. Er reibt sich seine feuchten Hände an seiner Hose ab und sagt, na gut, dann machen wir mal eine schöne Anzeige. Ich erzähle ihm vom Melonenkaviar auf Salatblättern, die aussehen wie Origami. Von Adam Esra und den Zigaretten zwischendurch. Von meiner Tasche, meinem Perso und meinem Schlüssel, dem Gestank in meiner Wohnung und den Schritten im Flur. Als ich fertig bin, trommelt er mit den Fingern auf der Schreibtischkante und liest alles nochmal vor. Wenn er es vorliest, klingt es irgendwie erfunden. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Vielleicht war es wirklich nur der Vorhang. Und vielleicht hat Eileens Mama recht und ich muss erst mal die letzten Wochen verdauen. Wenn alles richtig sei, brauche er nur noch ein Autogramm. Er sagt, Autogramm? Könnte ja mal wertvoll werden, grinst er. Ich unterschreibe und er sagt, die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbruch sei ziemlich mau. Ich solle einfach den Zylinder austauschen und gut sei. Er lehnt sich zurück und lässt die Fingerknöchel knacken. Die Sache ist für ihn erledigt und ich weiß jetzt schon, dass das Protokoll wie die anderen zerknüllten Blätter im Papierkorb landen wird. Zu Hause warten die Nachbarn auf mich. Sie drücken sich am Kucklauch die Nase platt, bis der Türspion beschlägt und die Alten lehnen sich aus dem Fenster, die Ellbogen auf einem Kissen, damit sie jeden sehen können, der kommt und geht. Der Schlüsseldienst will 150 Euro allein für die Anfahrt. Wochenendzuschlag, sagt der Typ am Telefon. Ich lege auf. Scheiß auf seinen Wochenendzuschlag. Ich frage Tay, ob wir zu ihm können. Montag sei er uns wieder los. Er sagt erst nichts, als müsste er überlegen, was er sagen soll, und erzählt dann was von einem Cousin aus Izmir, der gerade bei ihm zu Besuch sei. Er wird sogar am Telefon rot. Ich habe noch nie jemanden so schlecht lügen gehört. Wahrscheinlich hat er jemanden kennengelernt. Jemanden, der es ernst meint und den er irgendwann seinen Eltern vorstellen kann. »Voilà, nein«, sagt er, »ich habe keine andere. Mein Cousin ist hier, habe ich doch gesagt.« »Glaubst du doch selber nicht. Er kann mich mal. Ich war noch nie bei ihm. Er ist immer bei uns, als hätte er kein Zuhause.« Er macht sich eine Zigarette an und sagt, er rufe jetzt einen scheiß Schlüsseldienst und der Wochenendzuschlag sei ihm egal. Er kümmere sich darum. Soll er machen. Ist mir egal. Wenn er sich dadurch besser fühlt, kann er es gerne machen. Sein Problem ist nicht mein Geld. Ich gehe hoch zu Eileens Mama. Sie kocht Bulgur mit Hähnchenschnitzel und nach dem Essen steht Tay unten vor der Haustür. Er ist nicht allein. Neben ihm steht ein Kumpel mit Werkzeugkoffer und McDonald's-Tüten unterm Arm. Eileens Mama rennt zur Sprechanlage und macht ihnen auf. Der Kumpel ist der Schlüsseldienst. »Das ist René«, sagt Tay und zeigt auf den hageren Typ mit karierter Dreiviertelhose und einem Big Mac in der Hand. »Hat er das schon mal gemacht?« »Nette Begrüßung«, sagt er. »Natürlich hat er das schon mal gemacht.« Eileens Mama bietet den beiden Kaffee an, als wären sie echte Handwerker. Sie unterhält sich mit Tay auf Türkisch. Und irgendwie steht ihr Türkisch besser als Deutsch. Vielleicht, weil ich nicht verstehe, was sie sagt. René packt sein Werkzeug aus. Tay ist durch die halbe Stadt gefahren, nur damit er uns nicht bei sich aufnehmen muss. Ich bin nicht blöd. Seine Geschichten kann er jemand anderem erzählen. Ich drehe mich zu ihm um und frage ihn, wie sie heißt. Wer denn? Dein Cousin, sage ich. Eileens Mama macht mir Zeichen, nicht weiterzureden, als ob sie das was angeht. Sag schon, wie heißt sie? Tay wirft mir einen vernichtenden Blick zu und René schaut mich zum ersten Mal an und sagt, lass ihn doch, Mann, lass ihn doch in Ruhe. Er wohnt halt noch bei seinen Eltern, na und? Stille. Keiner sagt mir was. Eileens Mama schaut mich voller Verachtung an und Tay verschwindet wortlos im Treppenhaus. Er haut einfach ab. Ich hab's dir doch gesagt, sagt Eileens Mama. Du kannst mit deinem Türken nicht so umgehen. René macht stumm seine Arbeit weiter. Er wechselt den Zylinder und baut einen Panzerriegel ein und will am Ende nichts dafür haben. Ich solle mich bei Tay bedanken, nicht bei ihm, sagt er. Er habe es für Tay getan, nicht für mich. Er packt seine Sachen zusammen und sagt, den Typ sei ich jedenfalls los. Ich weiß nicht, ob er Robin Hood meint oder Tay. Wahrscheinlich beide. Und dann ist er auch schon weg, ungefähr so schnell wie vorhin Tay. Kali weint Taymor hinterher. Sie nennt ihn Taymor, nie Tay. Und Aleens Mama kann nicht verstehen, dass ich so einen Mann habe gehen lassen. Sie glaubt, ich werde nie wieder einen finden. Und vielleicht hat sie recht. Ich hatte noch nie Glück mit Männern. Sogar mein Onkel ist ein Arschloch. Er hat angefangen, handgeschriebene Zahlungserinnerungen zu schicken. Er spielt sich auf, als würde ihm die Wohnung gehören. Dabei hat er auch nur einen alten Mietvertrag wie die ganzen Alkis, die vorn am Späti rumhängen. Ich habe ihm die Miete all die Jahre immer pünktlich überwiesen, jeden Monat. Ich habe es immer irgendwie zusammengekriegt. Er musste nie was dafür tun. Und jetzt schickt er mir fucking Mahnungen, wenn ich mal nicht die ganze Miete auf einmal zahlen kann, als stünde ich kurz vor einer Zwangsvollstreckung. Ich lege sie in den Obstkorb zu den ganzen ungeöffneten Briefen und schmeiße eine Zeitschrift obendrauf, damit ich sie nicht sehen muss. Eileens Mama sagt, ich solle mich nicht so anstellen und wie jeder andere normale Mensch einfach aufs Amt gehen und mich ordentlich um meine Tochter kümmern. Die Krankheit sei ein Weckruf gewesen. Ich sei nichts Besseres als die anderen hier. Ich sei genau gleich. Ich solle mich mal umschauen. Das sei die Realität. Ich würde mich mit meinen Mädchenfantasien bloß lächerlich machen. Sie hält mich für naiv, spielt selbst aber jeden Mittwoch Lotto. Kinder brauchen Sicherheit, sagt sie. Keine Ahnung, was für eine scheiß Sicherheit sie meint. Hartz IV ist auch keine Sicherheit. Sie sei nur ehrlich, die Leute würden schon hinter meinem Rücken reden. Das würde natürlich keiner zugeben, aber sie müsse es mir ja sagen. Sie kann sich ihrer Ehrlichkeit in den Arsch stecken. Ehrlichkeit bedeutet nicht automatisch Wahrheit. Nur weil sie sagt, was sie denkt, heißt es noch lange nicht, dass es stimmt. Sie weiß überhaupt nicht, worum es geht. Sie kennt Castings nur aus dem Fernsehen, wo minderjährige Kandidatinnen mit Selfie-Gesicht um eine Chance betteln. Sie kennt Heidi Klum und Dieter Bohlen, mehr nicht. Sie macht sich eine Zigarette an. Sie hat angefangen, sich die Haare zu färben. Vorne sei schon alles grau. Sie streicht sich über das Handgelenk und sagt, wir werden auch nicht jünger. Sie denkt, ich sei eine von ihnen und versucht, mich mit in den Abgrund zu ziehen. Aber ich bin nicht wie sie. Und sie kann sich die Haare noch so cool schwarz färben, sie wird dadurch nicht jünger. Im Gegenteil, die ganze Scheiße lenkt nur davon ab, dass die Zeit vergeht und wir unser Leben vergeuden. Carly schläft den halben Tag und streunt nachmittags mit Eileen wie pubertierende Teenager durch den Block. Sie stürmen in die Küche und reißen die Schränke auf. Auf ihrem Raubzug nehmen sie alles mit, was irgendwie ungesund und klebrig aussieht. Die ganzen Konservendosen und Einmachgläser lassen sie stehen. Eileens Mama sagt nichts. Sie überlässt ihnen sogar ihr Handy und räumt ihnen hinterher. Kein Wunder, dass Carly die ganze Zeit bei ihr ist. Der Kühlschrank ist mit Fotos zugekleistert und am Fenster hängen blaue Augen und die Hand der Fatima wie am Innenrückspiegel von Taxis. Glücksbringer, sagt Eileens Mama. Als sei es so einfach. Glück steckt vielleicht in kleinen Dingen, aber sicher nicht in billigen Souvenirs. Eileens Mama holt Milch aus dem Kühlschrank. Kondensmilch, Hauptsache haltbar. Sie ist auf alles vorbereitet. Nur nicht auf echtes Glück. Ich schaue sie von der Seite an. Sie war mal hübsch, aber hat es vergessen. Ich will nicht so werden wie sie. Ich lege mein Leben bestimmt nicht in Fatimas Hände. Und ich lasse mir auch nicht vom Jobcenter sagen, was ich zu tun habe. Die Geschichte wird sich nicht wiederholen. Ich weiß nämlich, wie sie ausgeht. Ich kenne das Ende. Meine mütterliche Blutlinie zieht sich wie eine Schleifspur durch alle Generationen. Ich sehe aus wie meine Mutter. Ich habe ihre Hände, ihre knochigen Beine und auch ihren Größenwahn geerbt. Sie wollte als Stewardess die Welt sehen. Sie wollte ein Leben wie Elizabeth Taylor und kam aus der Zwei-Zimmer-Wohnung nicht raus. Sie gab sich für mich auf. Sie ging ein. Unerfüllte Träume sind auch Träume. Sie sind bloß viel gefährlicher. Man verbittert, man wird so, wie man niemals sein wollte. Man wird, wie all die anderen Versager, Verstörten und Vergessenen. Man lässt sich gehen und gewöhnt sich an die flirrenden Abgase, die Absagen, den Lärm. Carly fragt jeden Tag nach Tay. Ich lenke sie mit Süßigkeiten ab und erzähle ihr von ihrem richtigen Vater. Einem König der Südsee, einem Superhelden, der alles kann und alles macht, Menschen rettet und Brände löscht und genau das gleiche Lächeln hat wie sie. Je mehr ich übertreibe, umso glücklicher wird sie. Nur das zählt. Den Rest kriege ich irgendwie hin. Ich habe Frank geschrieben und gefragt, ob wir es nochmal versuchen wollen. Wir waren so nah dran. Ich habe mich bei Frank entschuldigt wie eine reuige Ex. Doch von ihm kam nicht mal eine Antwort. Wir waren so scheiße nah dran. Ich gehörte dazu. Einen Abend lang gehörte ich dazu. Ich hatte Adams fucking Wohnungsschlüssel in der Hand. Ich hätte sie behalten und bei ihm einziehen sollen. Ich hätte mich in den safrangelben Polstern festkrallen sollen und nie wieder aufstehen. Mich festketten wie Klimaschützer im Hambacher Forst. Die Zeit zersetzt sich wie Kompost. Die Gegenwart dauert 3 Sekunden, dann ist sie weg, unwiderruflich vorbei. Und wenn man sich nicht darin festbeißt, bleibt nichts, wirklich gar nichts von ihr übrig. Es war naiv zu glauben, irgendwas sei umsonst. Jeder Brotkrümel auf den gestärkten Stoffservietten hat seinen Preis. Man kriegt nichts geschenkt. Draußen warten schon die Nächsten auf ihre Chance. Unverbrauchte Gesichter, kinderlos mit frischer, zartrosiger Haut. Frank hat recht. Ich muss meinen Scheiß auf die Reihe kriegen. Carly geht niemandem was an. Und eigentlich mag ich auch keine Kinder, außer Carly und Eileen. Der Rest ist nervig und laut und immer verrotzt. Esther will mich auf andere Gedanken bringen und schlägt vor, zusammen ins Freibad zu gehen. Ins Freibad, als wäre ich selbst noch ein Kind. Ich würde mich am liebsten totstellen, doch Carly zerrt an meinem T-Shirt und zieht mich aus der Wohnung. Ich müsse mal wieder raus, sagt Eileens Mama. Es werde schon nichts passieren. Kali solle einfach nicht tauchen. Ich müsse loslassen. Man könne ein Kind nicht einsperren. Sie nimmt eine Badekappe aus ihrer Tasche. Die Dinger sind eng wie Kondome, lacht sie. Da komme kein Tropfen durch. Das Strandbad Orankesee war Eileens Idee. Wir haben ihr gesagt, dass es in Wandlitz und am Bernsteinsee tausendmal schöner ist. Aber Eileen wollte zum Orankesee wegen der Rutsche. Die Rutsche ist aber aus irgendeinem Grund gesperrt. Und der Bademeister sagt, wir bräuchten gar nicht erst zu fragen. Die Wasserrutsche sei auf, wenn sie auf sei. Und übrigens sei das hier nicht der Orankesee. Der Orankesee sei drüben in Hohenschönhausen. Er sieht nicht aus, als würde ihm sein Job Spaß machen. Und vor allem sieht er nicht aus, als hätte er schon mal irgendjemandem das Leben gerettet. Er brät in der Sonne und guckt den Frauen auf den Arsch. An den Waden prangt ein Reichsadler mit Eichenkranz. Der Rest ist mit Pflastern abgeklebt. Ich hole Eis für alle. Ming ist mit den Zwillingen nachgekommen und wurde gleich am Eingang von zwei Senioren an einem Plastiktisch blöd angemacht. Ich dachte, in China hielten ein Kind Politik, maulte der eine sie an, und der andere verschluckte sich vor Lachen an seinem Bier. Sie haben nicht mal eine richtige Kasse, wollen aber trotzdem 8 Euro Eintritt pro Kopf. Sie stocken ihre Rente auf und legen sich mit den Badegästen an. Die Zwillinge sind von den lärmenden Lautsprecherdurchsagen wach geworden. Ständig wird jemand zurechtgewiesen oder Eltern gesucht, die ihre Kinder bei der Umkleide abholen sollen. Pubertierende Schulklassen belagern den Strand und die Frau unter dem gelben Sonnenschirm sieht aus wie Sibylle Berg. Sie hat die rostroten Haare zu einem Turm hochgebunden und raucht Kette, irgendeine polnische Marke, und vergräbt die Zigarettenstummel einen nach dem anderen im Sand. »Das ist sie nicht«, sagt Ming. Sibylle Berg rauche seit 10 Jahren nicht mehr. Sie habe aus Eitelkeit aufgehört. Wegen der Haut und so, habe sie mal in einem Interview gesagt. »Das ist doch kein Grund«, sagt Eileens Mama. Ihre Mutter rauche seit 45 Jahren und habe Haut wie eine 20-Jährige. Und ihr habe es übrigens auch nicht geschadet. Esther macht Yoga auf der Wiese. Sie geht vom Hund in den Halbmond in den Krieger. Aber sie ist kein Krieger, sie ist ein Opfer. Eileen will ein zweites Eis. Sie hat ihr Eis noch nicht mal zu Ende gegessen, bettelt aber schon nach dem nächsten. Eileens Mama springt auf und läuft eifrig zum Kiosk. Sie versucht nicht mal, es ihr auszureden. Sie hat die Feuchttücher wie eine Klatsch unter den Arm geklemmt und rennt den Kindern hinterher. Sie kann ohne Feuchttücher nicht mehr leben. Sie macht alles damit. Sie wischt damit den Kindern das Salz von den Händen und das Eis vom Mund. Sie putzt damit den Tisch und lässt die Tücher neben den Essensresten liegen. Sie wischt sich sogar den Hintern damit ab. Der Strand ist voll und das Wasser auch. Ich mache mir eine Zigarette an. Ich rauche zu selten, um aufzuhören. Das würde sich nicht lohnen. Ich starre rüber zu Sibylle Berg. Ich würde lieber mit ihr Zigarettenstummel verbuddeln, als hier zu sitzen. Ming fragt, was mit mir los ist, und Esther antwortet, ich sei noch durch den Wind wegen der Sache mit dem Ohr und dem Typen aus dem Bellmann. Welcher Typ? Der Schauspieler. Was für ein Schauspieler? Adam Ezra, sage ich. Sie meint Adam Ezra, aber da ist nichts. Adam Ezra, lacht Ming. Jackpot. Quatsch, sage ich. Ich habe ihn erst einmal gesehen. Der datet bestimmt nur Models. Die Kinder rennen fort zum Wasser, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es wirklich Wasser ist oder vielleicht doch was anderes. Am Seeufer wölbt sich Schaum über den Sand, wie geschlagenes Eiweiß aus Gülle und Dünger. Kali hat die Badekappe bis zu den Augenbrauen gezogen. Ich lasse die Mädchen nicht aus den Augen. Sie stehen mit flacher Brust und schmalen Schultern, mit Wasserpistolen bewaffnet im hüfttiefen Wasser und nehmen es mit jedem auf. Sie sind laut und übermütig, und auf einmal fliegt Kalis Badekappe wie ein angeschossener Vogel durch die Luft. Sie hechtet ihr hinterher und taucht mit dem ganzen Kopf unter Wasser. Ich springe auf und ziehe Kali aus dem See. Ihre Haare hängen trotzig und schwer über die Schulter, als hätte man sie unter Wasser gedrückt, und ihr Herz klopft wild durch den Badeanzug. Wären wir bloß zu Hause geblieben, hätte ich sie doch im Zimmer eingesperrt. Was für eine beschissene Idee, nach einer Hirnhautentzündung in einen scheiß See zu fahren. Ich trage Kali zurück zu den Badetüchern. Ich kann fast nicht stehen. Eileens Mama redet auf mich ein, dass ein bisschen Wasser im Ohr bestimmt nicht so schlimm sei. Ich versuche zu lächeln. Die Sonne knallt auf mich runter. Ich friere und habe schweißnasse Hände. Meine Sonnenbrille kann die Tränen nicht mehr verstecken. Eileens Mama reicht mir Feuchttücher, um mir die verlaufene Schminke unter den Augen wegzuwischen. Meine Finger kribbeln. Ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Esther fragt, was los ist, und Ming will ständig, dass ich Wasser trinke. Ich halte ihre Blicke nicht mehr aus. Ich weiß doch, was sie denken. Ich weiß, dass ihnen das nie passiert wäre. Sie spüren, wenn mit ihren Kindern was nicht stimmt. Jede Mutter spürt das. Sie lassen sich nicht abspeisen. Esther sagt, ich solle mich beruhigen. Carly gehe es gut. Ich sei das Problem. Ich. Es sei alles nur in meinem Kopf. Ich vergrabe mein Gesicht zwischen den Knien und weine in meine Ellbogen. Ming holt aus ihrer Wickeltasche eine weiße Diazepam-Ratiofarm-Packung. Valium, sagt sie. Valium klingt gut. Ein bisschen dramatisch, aber gut. Sie gibt mir 2 Tabletten und ich schlucke sie mit Cola runter, bevor Esther mir die Packung aus der Hand reißt und die Nebenwirkungen laut vorliest. Depression, Übelkeit, Atemstillstand. Ich stelle mir vor, wie über die Lautsprecher ein Notarzt ausgerufen wird und Sibylle Berg angerannt kommt. Ich sehe sie vor mir knien, sie zieht mich zu sich und sagt etwas von stabiler Seitenlage. Ihre Stimme vermischt sich mit dem Badelärm. Ich versinke im Sand. Alles rieselt auf mich ein. Eileens Mama rennt zum Bademeister und kommt mit ihm zurück. Er schaut mich von oben herab an und stemmt die Hände in die Hüften. Morbus Mediterraneus. Morbus was? Fragt Eileens Mama. Morbus Mediterraneus. Sie hat nichts, sieht man doch. Aber war ja klar, ihr müsst euch immer so anstellen. Wer ihr? Frauen mit Migrationshintergrund. Was für einen Migrationshintergrund, sagt Eileens Mama. Er solle mich doch mal anschauen. Ich meine nicht die, sagt er. Ich meine dich. Man kann den Schaum vor ihrem Mund sehen. Fick dich, ruft sie ihm hinterher. Ich zeig dir meinen Morbus Mediterraneus, du Hurensohn, Rassist! Sie greift in Mings Wickeltasche und nimmt die weiße Packung raus. Esther will auch. Ming nimmt ihr die Packung aus der Hand, zählt die Tabletten und verteilt sie wie Bonbons. Ein Riegel koste auf dem Schwarzmarkt 7 €. Sie sagt Riegel, als wäre es Schokolade. Ich schließe die Augen. 7 €, hat sie gesagt. Nur 7 € kostet Glück. Esther sagt, ich solle mal über eine Therapie nachdenken. Sie kenne jemanden, der mir helfen könne. Eine Heilpraktikerin, die auf Traumata spezialisiert sei. Was für ein Trauma? Sie kann mich mal. Ich gehe runter zu Ming, vorbei an den geschlossenen Türen, hinter denen sich die Leute verschanzen und die Tür immer nur so weit aufmachen, dass man die schweren Möbel und wertlosen Erbstücke dahinter nur erahnen kann. Der modrig-süße Geruch schlägt einem wie Mundgeruch ins Gesicht. Die Vorhänge immer zu, als hätten sie noch ein zweites Leben, irgendwann mal. Ming wohnt in der 5. Sie ist die Einzige, die mir nicht sagt, was ich tun soll. Sie hat genug eigene Probleme. Ihr Mann ist seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Dabei hatte er erst letzte Woche einen Antrag gemacht. Er geht auch nicht ans Telefon, nur seine Hausschuhe liegen im Flur, als würde er jeden Moment zurückkommen. Er ist ein Arschloch. Und alle sagen ihr, dass sie sich von ihm trennen müsse. Doch sie wird ihn niemals verlassen, denn sie glaubt ernsthaft, dass eine 35-jährige geschiedene Frau keinen mehr abkriegt. Und ich kann ihr noch so oft sagen, dass sie noch gar nicht verheiratet sind. Sie wird nur den Kopf schütteln und antworten, dass das keine Rolle spiele. Die Leute würden denken, dass sie es sind. Und mit Leuten meint sie ihre Mutter in Nanjing, mit der sie jeden Tag telefoniert. Sie hat blutige Brustwarzen vom Stillen und merkt es nicht mal. Ihr ganzer Körper ist taub. Sie sagt, sie fühle nichts mehr. Es sei alles weg. Sie sitzt im Schneidersitz in einem viel zu großen T-Shirt auf dem Sofa und wischt sich mit dem Handrücken die Tränen von den Wangen. Es ist ein letztes Aufbäumen, ein letztes Wimmern, bevor sie sich leise ergeben und mit jedem Tag ein bisschen mehr so werden wird wie die anderen. Man wird zu den Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Man wird eins mit der Umgebung, wie Fetzenfische zwischen Korallen oder hässliche Gespenstschrecken auf irgendwelchen Ästen. Man gleicht sich an, bis man sich am Ende selbst nicht mehr sieht. Und wenn man dann hinter vergilbten Gardinen und vorgehaltener Hand über die anderen redet, meint man eigentlich sich selbst. Ming müsste eigentlich auch weg. Sie hat sogar irgendwas studiert, wollte bestimmt mal irgendwas werden, bevor sich die Zwillinge an ihren Brüsten festgebissen haben. Sie kann seit Wochen nicht mehr schlafen. Sie sagt, die Zwillinge würden ihr den Schlaf rauben. Jemand, der sagt, dass Babys einem den Schlaf rauben, hat wohl nie richtig Party gemacht. Wir gehen runter in den Hof. Eileens Mama ist auch draußen. Esther kommt als Letzte dazu. Sie klagt über die Arbeit und die Kollegen, die nichts können. Sie steht jeden Morgen um 5 Uhr auf und hamstert Überstunden, als wären es Zucker oder Mehl. Sie kennt es nicht anders. Ihre Mutter hat es auch so gemacht. 45 Jahre durchgeackert und jetzt kommt sie jeden Morgen her und kümmert sich um die Enkel, bevor sie ihre bettlägerige Mutter pflegt. Esther wird es auch so machen. Ein ewiger Kreislauf. Man könne es sich nicht aussuchen, sagt sie. Ist nun mal so. Da kann man nichts machen. Und wenn man was dagegen sagt, dann flackern ihre Augen, als hätte sie Angst, man könnte ihr was wegnehmen. Wahrscheinlich will sie einfach nichts ändern. Und das alles nur, um ihre beschissenen 45 Beitragsjahre vollzukriegen. Dann ist sie 63. Halleluja, bis dahin ist sie tot. Sagt sie selbst. Aber leitet mir ständig irgendwelche Stellenausschreibungen weiter. Sobald jemand bei ihr auf der Arbeit in Rente geht, versucht sie es wieder. Ich würde keinen Tag dort aushalten. Auch nicht mit Geschenkkorb auf dem Tisch, mit Piccolos und Merci's drin. Ich kriege Kopfschmerzen von kalt ausgeleuchteten Arbeitsplätzen und Vorgesetzten, die sich als Chefs verkleiden. Ich brauche sie nicht. Ich brauche keine großen Versprechen. Keine Gehaltserhöhung, keine Sicherheit. Ich will mich nicht festlegen. Ich will frei sein. Mit all den Einschränkungen, die dazugehören. Esther holt ihre Brotdose aus der Tasche. Vorgeschnittenes Schwarzbrot mit Frischkäse und Gurken. Eileens Mama liest ihre Einkaufsliste vor, als würde das irgendjemand interessieren. Sie will abnehmen und erzählt jedem, was sie für die neue Diät alles zum Frühstück essen muss. Muss, sagt sie. Sie will nachher noch zu Aldi. Der Thunfisch sei gerade runtergesetzt, 3 Dosen für 2. Sie erzählt dauernd das Gleiche. Sie sagt, eigentlich müsse man 3 Zehnerpack nehmen, dann sei 1 Zehnerpack umsonst. Eileen liebe Thunfisch, Thunfisch mit Zucker. Thunfisch sei ja gesund, sie hole sich gleich 1 Zehnerpack. Esther nickt. Ich drehe mich weg. Ich bin am falschen Ort. Nichts davon interessiert mich. Und ganz egal, wie viel Zucker und Thunfisch sie holt, ich würde davon nicht satt werden.
Nina Reitmeier mit der 4. Folge des Romans 18. Stock von Sarah Gmür. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Diese Folge finden Sie auch online bei uns und in der NR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten. Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. In der Türkei finden heute direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland statt. Dabei soll es um ein mögliches Ende des Krieges gehen. Russlands Präsident Putin wird wohl nicht dabei sein. Sein Name steht nicht auf der Teilnehmerliste. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Caroline Wöhlert.
Die direkten Gespräche hatte Putin selbst vorgeschlagen. Zuvor hatten mehrere europäische Länder eine 30-tägige Waffenruhe gefordert. Ob Putin persönlich anreist, war aber bis gestern Abend völlig unklar. Darauf hatte der ukrainische Präsident Selenskyj aber eigentlich bestanden und erklärt, dass er in Istanbul auf Putin warten wird. Am Abend hat er dann aber gesagt, die Ukraine sei zu Gesprächen in jedem Format bereit. Also offenbar auch, wenn Putin nicht anwesend ist. Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kurz nach Kriegsbeginn hatten die beiden Länder zuletzt direkt miteinander gesprochen.
Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Heusgen hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF die Entscheidung Russlands